Herzlich willkommen zum Podcast des Zentrums für Geschlechterstudien der Universität Paderborn. Ja, dieser Podcast soll seinen Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick in interessante Themen der Geschlechterforschung geben. Dazu laden wir ehemalige Studierenden des Studiengangs Geschlechterstudien ein. Und dieser Studiengang ist wiederum Teil des Masterstudiengangs Kultur und Gesellschaft. Und die Studierenden haben hier die Gelegenheit, ihre Masterarbeiten vorzustellen. Mein Name ist Daniela Möller. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Geschlechterstudien und darf heute bei mir Saskia Albering begrüßen. Sie hat sich in ihrer Arbeit Gender in Games, unter anderem mit Geschlechterrepräsentation in digitalen Spielen, auseinandergesetzt. Ja, Frau Albering, vielleicht sagen Sie einfach mal kurz was zu Ihrem Werdegang. Wie sind Sie eigentlich selbst auf die Geschlechterforschung gestoßen? Wie sind Sie da gelandet?
Ja, hallo. Ich habe im Bachelor Philosophie und Literaturwissenschaft studiert an der Uni Paderborn und habe während des Studiums im Bachelor schon gemerkt, dass mich das Thema Gender und Feminismus generell interessiert. Das kam einfach auch aus privaten Interessensgründen, weil mir irgendwann aufgefallen ist, die Welt ist gar nicht so gerecht, wie man vielleicht vermuten mag. Woran könnte das denn liegen? Und dann habe ich den Bachelor abgeschlossen, habe im Bachelor schon in Literaturwissenschaften ein gendersensibles Thema gewählt, hatte mich dort mit weiblichen Autorinnen Briefroman im 18. Jahrhundert beschäftigt und habe dann nach der Bachelorarbeit gedacht, okay, was machst du jetzt? Wie kannst du das noch weiter vertiefen? Habe zufällig in der Uni einen Flyer gefunden, der über das Gender-Zertifikat informiert hat, und dass man eben machen muss, bevor man den Gender-Studies-Studiengang an der Universität Paderborn beginnt. Und dann habe ich erstmal dieses Zertifikat gemacht, um zu schauen, liegt mir das überhaupt? Ist es so, wie ich es mir vorstelle? Und ja, das hat mir ganz gut gefallen. Und dementsprechend bin ich dann in den Gender-Studies-Master gewechselt oder hinübergeglitten sozusagen. Und habe dann im zweiten Fach auch Literaturwissenschaft beibehalten. Meine Masterarbeit habe ich dann geschrieben über Gender und Games, also über digitale Spiele und wie Geschlecht in diesen verankert ist, wie man geschlechtliche Repräsentation und Stereotype in den Spielen finden kann. Und habe das aber noch ausgeweitet, neben den Spielen auch auf die NutzerInnen und die Spielebranche selber.
Da würde ich jetzt direkt nochmal einmal einhaken und fragen, wie Sie eigentlich die Spiele, also diese digitalen Spiele, mit denen Sie sich auseinandergesetzt haben, ausgewählt haben. Also was war das Kriterium, nachdem Sie das ja kategorisiert haben und sich angeschaut haben? Und da würde ich Sie auch bitten, nochmal darauf einzugehen, was Ihr spezifisches Verständnis von digitalen Spielen eigentlich ist, damit wir wissen, worüber wir hier eigentlich sprechen.
Also grundsätzlich mit digitalem Spiel meine ich, und das meint auch der Begriff selbst, alle Spiele, die eben nicht im analogen Raum gespielt werden, sondern auf digitalen Medien. Das kann eine PlayStation sein, das kann der Computer sein, das kann auch die Nintendo Switch sein. Da ist ja der Markt sehr schnelllebig und da gibt es viele Medien, auf denen man Spiele spielen kann. Das ist damit gemeint. Und ich habe jetzt keine definitorische Eingrenzung gemacht, was die Spiele selbst angeht, weil ich das Genre möglichst offen halten wollte und da ja auch in den letzten 30 Jahren eine immense Entwicklung stattgefunden hat, sowohl was die Spiele selbst als auch die Spielmedien angeht. Also man hat ja angefangen mit Arcade-Spielen, das sind diese großen Computerspiele mit Cursern, wo dann auch Pac-Man drauf gespielt werden konnte. Mittlerweile sind wir bei handlichen kleinen Medien, die überall mobil zu spielen sind oder Spiele auf dem Handy. Also deswegen habe ich diese digitalen Spiele genannt, um da einfach eine möglichst große Bandbreite an Spielen zu haben und dann auch offen zu bleiben in meiner Betrachtung der Spiele. Und die Auswahl der Spiele habe ich teils aus eigenen Erfahrungen gewählt, teils auch aus dem, was mir meine Recherche so dargeboten hat. Ich habe früher selber Spiele gespielt, auf dem Nintendo 64 zum Beispiel, mit meinem Bruder Mario Kart gespielt früher. Von daher fand ich es ganz schön, diese Nintendo-Figuren mit aufzunehmen, also insbesondere Mario. Ich habe mich auch mit Peach beschäftigt. Das fand ich ganz offensichtlich auch einen ganz guten Kontrast, weil die beiden Figuren ja auch sehr unterschiedlich in ihrer Darstellung sind. Das war sehr plakativ, das konnte man dann auch gut zeigen. Genau, aber viele Dinge habe ich auch einfach während der Recherche selbst festgestellt, beziehungsweise viele Figuren sind mir erst durch die Recherche bekannt geworden, weil ich nicht so die Gamerin bin und genau.
Sie haben jetzt Peach schon selber angesprochen und da will ich jetzt schon mal direkt tiefer einsteigen und danach fragen, wie sie sich eigentlich die verschiedenen, also sie sprechen immer von Repräsentationsweisen oder Geschlechterrepräsentationen in den Spielen, wie sie sich die eigentlich genau angeschaut haben, wie sie die also kategorisiert haben, nach welchen Aspekten sie die vielleicht geordnet haben. Und da habe ich ja in ihrer Masterarbeit auch gesehen, dass gerade Peach ja auch so eine herausragende Figur in dem Ganzen spielt. Und genau, vielleicht könnten Sie da einmal drauf eingehen.
Also grundlegend habe ich mich zunächst an der Aufteilung Mann-Frau orientiert, bin dann in meiner Recherche auf die Forschungsergebnisse von Anita Sarkeesian gestoßen und habe mich dann an diesen Kategorien, die Anita Sarkeesian aufgestellt hat, orientiert. Es gibt verschiedene Kategorien. Ich habe mir dann 4 rausgesucht und habe die auch noch ein bisschen weitergedacht teilweise. Also eine davon wäre zum Beispiel die Damsel in Distress. Das ist nämlich genau die Figur Peach, die mit dieser Kategorie oder Trope eben abgedeckt wäre. Und die Damsel in Distress, übersetzt Fräulein in Nöten, meint eben die Frauenfigur, die in Nöten ist und von einer männlichen Figur gerettet wird. Und in Bezug auf Peach ist es eben so, dass Mario Peach rettet aus den Händen des Antagonisten Bowsers. Peach ist dabei sehr passiv, sie wird entführt, dann kriegt man im Spiel eigentlich recht wenig von ihr mit. Sie ruft dann öfter nur Mario, Mario und erhöht damit natürlich den Druck auf die Spielenden. Sie ist das zu rettende Objekt sozusagen und Mario ist der sie dann aus den Fängen herausholt. Aber durch diese Passivität bekommt sie eben einfach nur so eine Rolle des schmückenden Beiwerks und hat eigentlich gar kein eigenes Handlungspotenzial. Und man weiß auch gar nicht, wie geht es ihr eigentlich in der Gefangenschaft. Also es ist sehr simpel gehalten, ihre Rolle in dem Spiel. Und am Ende des Spiels, wenn sie dann gerettet wird, dann dient sie eben auch der Belohnung Marios und ist sozusagen auch der Preis dann, dadurch, dass der männliche Held sie gerettet hat.
Okay, da haben wir jetzt da eine sehr klare Aufteilung. Also männlicher Held in der aktiven Position und die weibliche Figur, die absolut passiv dargestellt wird. Eine andere Trope oder Kategorie, die Sie ja nennen, ist Miss Male Character. Das hat mich sehr überrascht, weil das mir noch gar nicht so auf dem Schirm war, dass es ja quasi Charaktere gibt, die ja genau die gleiche männliche Darstellung haben mit eben typischen weiblichen Attributen. Vielleicht können Sie da nochmal irgendwie auf ein Spiel eingehen, was Sie sich unter diesem Gesichtspunkt eigentlich angeschaut haben.
Genau, ich meinte ja eben schon Pac-Man als erstes Arcade-Game oder eines der ersten Arcade-Games war eben die Hauptfigur Pac-Man, dieser kleine gelbe Punkt, der so Punkte schlucken muss oder vor Geistern wegrennt und dabei so ja, einzelne Partikel aufsaugen muss sozusagen. Dann gab es die Erweiterung dieses Spiels, die dann Mrs. Pac-Man hieß und es war eigentlich die Figur Pac-Man, nur durch die Erweiterung roter Lippen, eines Schönheitsflecks und einer roten Schleife auf dem Kopf. Also plakativer kann man Weiblichkeit ja dann gar nicht darstellen. Also
dann wird es halt so zur Karikatur quasi. Also,
genau. Ja. Also, und das Kritische in dieser Darstellung ist eben, es gab zuerst die männliche Figur und dann hat man sich nicht viel Mühe gemacht und hat einfach aus dieser männlichen eine Stereotyp weibliche gemacht und schwupps hatte man eine weibliche Figur. Aber so ist es eben wie Eva aus der Rippe Adams, ist es nichts Eigenes, es ist eine Abhängigkeit. Und es ist keine einzelne Figur, die durch individuelle Subjektgenese entstanden wäre, sondern sie ist abhängig davon, dass vorher schon eine männliche Figur bestanden hat.
Okay, bevor wir dann gleich auf die meiner Meinung nach interessanteste Figur, Lara Croft, eingehen, würde ich dann gerne jetzt noch auf die von Ihnen genannte dritte Kategorie eingehen, nämlich Frauen als Belohnung. Und ja, vielleicht würden Sie einmal den Sachverhalt selber klären. Das fand ich auch sehr interessant.
Die Frau als Belohnung meint in Bezug auf das Beispiel Samus Aran, das ich gewählt habe, dass die Figur am Ende des Spiels, also man spielt die Figur das ganze Spiel lang und sie trägt einen Raumanzug, der auch viel von der Figur generell verdeckt. Also auch das ganze Gesicht. Und am Ende des Spiels stellt sich eben heraus, dass es sich bei dieser Figur in dem Anzug um eine Frau handelt, nämlich um Samus Aran. Und die Frau ist das, also erstmal wird da natürlich mit der Erwartungshaltung gespielt, dass der Protagonist des Spiels ein Mann sein muss und der Überraschungseffekt ist dann ja sehr groß. Andererseits ist es eben auch so, dass je schneller man das Spiel durchspielt am Ende, Samus Aran spärlicher bekleidet ist. Das heißt, wenn es wirklich in Rekordzeit durchgespielt wurde, dann steht Samus Aran da im Bikini. Und Frau als Belohnung deswegen, weil bei Spielerfolg, bei guten Spielen, bei guten Rekorden ist die Frau am Ende die Belohnung oder der entblößte weibliche Körper ist die Belohnung. Und das ist natürlich eine extreme Objektifizierung der Frau. Und das nimmt ihr eigentlich auch das eigentliche Handlungspotenzial, denn sie ist Heldin des Spiels, sie ist die Protagonistin und führt durch das Spiel. Und trotzdem wird sie am Ende so auf ihren Körper runterdegradiert.
Ja, das fand ich auch wirklich interessant, dass erstens damit gespielt wird, was ja eigentlich interessant sein könnte, dass man eigentlich von einem männlichen Protagonisten ausgeht und am Ende entpuppt sich es doch als ein weiblicher Charakter, was ja eigentlich wirklich ein interessantes Moment sein könnte, wenn es nicht dann wieder so kippen würde und komplett halt in ja, so einer objektivierten Form, wie Sie das gerade gesagt haben, übergehen würde.
Ja.
Ganz differenzierter oder sagen wir mal umfangreicher verhält es sich ja mit Lara Croft, die ja auch, wie ich bei Ihnen lesen konnte, in der Darstellung eine ganz interessante Genese durchgemacht hat. Also die Lara Croft von heute ist eine ganz andere als von vor 10, 15 Jahren. Und dass sich da vielleicht irgendwie doch sehr viel, da würde ich Sie halt fragen, vielleicht auch Stereotype verändert haben. Also könnte man genau an dieser Person, wie sie sich jetzt in der Darstellung verändert hat, auch lesen, dass es jetzt andere Weiblichkeitsanforderungen, also was das Aussehen angeht, gibt. Also würden Sie sagen, das ist wirklich genau die Entwicklung, die auch sich quasi in der Realität abzeichnet?
Ich würde sagen, ja, mit Einschränkungen. Zunächst ist es auf jeden Fall so, dass Lara Croft im Vergleich zu früher mit diesen überproportionalen Brüsten und dieser sehr schmalen Taille mittlerweile eine realistischere Körperform erhalten hat. Also es ist nicht mehr so ein Idealbild, das Männer gerne hätten angepasst.
Oder, da würde ich jetzt direkt mal einmal nachfragen, oder hat sich vielleicht das Idealbild verändert? Also vielleicht ist das Idealbild der 90er Lara Croft einfach was anderes, als was heute als ideale Frau betrachtet wird. Also dass es quasi nur das abbildet, was eh als Idealbild sich verändert hat.
Ja, das durchaus auch. Also Lara Croft hat heute einen Normkörper. Sie ist nicht übergewichtig, sie hat keine Pickel im Gesicht. Ist schon normschön, wie man sagen würde, das auf jeden Fall. Allerdings sind ihre Proportionen jetzt nicht mehr so entsprechend, dass sie in der realen Welt gar nicht leben könnte, weil ihr Körperbau komplett instabil wäre, weil der Hals zu lang wäre oder die Taille viel zu schmal, dass sie eigentlich umknicken würde. Also das sind realistischere Körperformen. Generell sind die Spiele ja auch insgesamt realistischer geworden. Aber ich glaube schon, dass also dieser Wandel von diesem hypersexualisierten Symbol oder Frauenfigur, der hat auf jeden Fall stattgefunden. Es ist nicht mehr so überproportioniert wie früher. Und das sieht man eben auch daran, also die Figur hat generell einen kompletten Wandel durchgemacht. Das sieht man auch daran, dass sie ein viel höheres Handlungspotenzial hat, dass man ihre Vita ausgeschmückt hat. Früher war ihre Vita wesentlich reduzierter, als es heute der Fall ist. Heute erfährt man auch etwas über ihre Kindheit, über ihre Eltern, über eventuelle Schicksalsschläge. Früher war das nicht der Fall. Da hat sie sich durch die digitale Welt bewegt und hatte zwar auch eine Vita, aber die hat sie als Alleingängerin ausgeschmückt. Heute hat sie zum Beispiel in den Spielen auch Begleitungen. und sie ist wesentlich aufgeblüht in ihrer ganzen sozialen Konstruktion. Also früher war es eben der Fall, dass sie sehr isoliert gelebt hat und auf niemanden angewiesen war. Das ist heute anders. Das macht sie auch zu einer sehr ambivalenten Person. Denn auf der einen Seite ist sie für die Verhältnisse von damals, wenn wir jetzt von den alten Spielen ausgehen, eine sehr aktive Frauenfigur gewesen. Sie war ja auch eine Vorreiterin in den digitalen Spielen und eine Vorreiterin, weil sie eine Frau war, aber eben auch, weil sie sich selbstständig durch die Digitalwelt bewegt hat, mit Waffen umgehen konnte, agil war und auch von nichts Angst hatte.
Da würde ich dann direkt noch mal einmal kurz nachfragen. Ja. Also Sie nennen die Trope oder diese Kategorie ja männlicher Held im weiblichen Körper. Und würden Sie denn sagen, dass die Lara Croft von heute auch noch genau dem so entspricht? Also es ist immer noch ein eigentlich männlicher Held in einer weiblichen Oberfläche, in Anführungsstrichen. Oder würden Sie sagen, gerade weil es mehr Informationen zur Vita gibt, gerade weil es mehr soziale Bezüge gibt, um jetzt mal in diesen Stereotypen zu bleiben, dass diese Kategorie da jetzt doch eigentlich nicht mehr so ganz passt?
Doch, ich würde schon noch sagen, dass wenn man von klassischen Geschlechterbildern ausgeht, Lara Croft immer noch einen weiblichen Körper hat und also ein männlicher Held im weiblichen Körper ist. Denn diese ganzen Attribute von Aktivität, Welterkunden, Unerschrockenheit, Stärke, das sind ja per se eher männlich kodierte Attribute. Und diese Ambivalenz, die Lara Croft eben ausstrahlt, ist die, dass sie diese Attribute einerseits hat und andererseits diese trotzdem den weiblichen Körper, eine weibliche Figur ist. Dadurch überschneidet sie eigentlich diese Geschlechterstereotype meiner Meinung nach eher.
Okay, jetzt haben wir die Frage. Ja, doch, auf jeden Fall. Jetzt haben wir sehr viel über Frauen gesprochen und sie haben sich aber auch durchaus mit männlicher Repräsentation in Videogames halt oder digitalen Games auseinandergesetzt. Und da gehen sie auf hypermaskuline Superhelden ein und auf atypische Männlichkeitsdarstellungen. Und da habe ich mich gefragt, ist quasi, weil sie ja hier jetzt auf nur zwei Männlichkeitsdarstellungen eingehen, die Differenziertheit, wie Männer in diesen digitalen Games dargestellt werden, einfach deutlich geringer? Also ist es quasi eindimensionaler als bei Frauen? Oder warum sind es hier jetzt in Anführungsstrichen nur zwei verschiedene Kategorisierungen von männlichen Darstellungen in digitalen Games?
Das war mehr der Struktur geschuldet, die ich mir vorgenommen habe, weil ich ganz gerne den Frauen einen Sonderstatus einräumen wollte, weil sie ja in der Darstellung sowieso schon sehr stark stereotypisiert sind und auch generell in den Spielen unterrepräsentiert, fand ich es einfach spannender, mich den Fokus da ein kleines Stück weit mehr auf die Frauenfiguren zu legen. Grundsätzlich würde ich aber einfach mal behaupten, was meine Recherche mir so gezeigt hat, dass das Charakterkonstrukt von Männern schon diverser sein kann als das von vielen Frauen in digitalen Spielen. Grundsätzlich habe ich diese Zweiteilung gewählt, weil sie so sehr dichotom sind, um nicht einfach nur mit der Erwartungshaltung zu spielen, dass da ständig hypermaskuline Superhelden in den Spielen vorkommen, sondern dass es auch atypische Männlichkeitsdarstellungen gibt. Und bei der atypischen Männlichkeitsdarstellung war das eben Super Mario, den ich ja eben schon einmal angesprochen habe, der klein und gedrungen ist und eigentlich Klempner und er kann keine Blitze schießen, er hat auch keine Waffen dabei. Oh Moment, er kann ja Blitze schießen, wenn er den Pilz einsammelt. Ja.
Aber mir ist trotzdem klar, was sie eigentlich...
Er hat keine Waffen.
Ja, ja. Was sie damit meinen, wenn... also er ist ja jetzt trotzdem eher pummelig und wirkt nicht so sonderlich agil, sagen wir es mal so.
Genau. Er hat ja auch keine Muskeln, es sieht ja in seinem Overall halt auch eher aus, als ob er die Spüle repariert, als würde er da jetzt aufgrund seiner Muskelkraft Peach retten. Und trotzdem gelingt es ihm aber. Und das ist das Interessante an dieser Männlichkeitsdarstellung, dass er, obwohl er eben nicht diesem klassischen hypermaskulinen Männlichkeitsbild entspricht, schafft er es am Ende trotzdem, das Ziel des Spiels zu erreichen. Und er kriegt sogar als Belohnung die Frau, was ja aber dann trotzdem wieder kritisch zu sehen ist.
Ja, definitiv. Also aus dem Muster kommt man da auch nicht raus, auch wenn die Männlichkeitsdarstellung nicht so stereotyp überspitzt vielleicht ist. Dann haben sie sich, genau, wie ich gesehen habe, auch mit queeren oder nicht-binären Figuren im digitalen Spielen auseinandergesetzt. Und vielleicht können Sie mal was dazu sagen, weil das ist vielleicht auch das, was vielleicht nicht direkt auf der Hand für jeden liegt. Wo finden wir denn eigentlich queere oder nicht-binäre Figuren? Sind sie denn da? Was waren da so Ihre Forschungsergebnisse?
Also queere und nicht-binäre Figuren tauchen selten auf in digitalen Spielen. Wenn, haben sie eine Randfunktion, tragen aber nicht wesentlich zur Handlung bei. Oftmals sind sie auch sehr stereotyp gezeichnet. Zum Beispiel bei Transfrauen, die immer noch von Männern synchronisiert werden. Das heißt, da wird auch das Weiblichsein dieser Transperson gar nicht anerkannt, indem man dann eine männliche Stimme drüber spricht und dadurch vermittelt, dass es eigentlich noch ein Mann ist. Und diese Diskriminierung, die es in der Gesamtgesellschaft gibt, die findet sich auch in den Spielen wieder. Also grundsätzlich gibt es da so eine Spiegelfunktion. Genau, und da habe ich unterteilt in die sexuelle Orientierung und in die geschlechtliche Identität. Bei der sexuellen Orientierung ist es so, dass schwule Personen oder schwule Figuren sehr stereotyp dargestellt werden, dass sie zum Beispiel verweichlicht dargestellt werden oder als weibliche Figuren, weibliche Männer. Und bei der geschlechtlichen Identität, das ist eben das, was ich meinte mit den Transpersonen, da wird dann oft ebenfalls ein stereotypes Bild gezeichnet.
Ah, da fällt mir jetzt noch ein sehr interessantes Spiel zu ein, was mir jetzt gar nicht vorher so bewusst war. Ich glaube, Sie sprachen das an als Captain Rainbow, dass es ein Spiel ist, wo es so eine Spielfigur gab, Birdo, oder ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche.
Ja,
wo da eine sehr krasse Sanktion im Spiel da war, wenn diese Spielfigur auf die sogenannte falsche Toilette gegangen ist. Vielleicht können Sie ganz kurz was zu diesem Sachverhalt nochmal sagen, weil das doch ein sehr krasser Prozess der Normierung, was die Geschlechtlichkeit angeht, doch offeriert. Also das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, dass Sie darauf angespielt hatten.
Ja, also Birdo ist angelegt als Figur, die männlich ist, aber eigentlich weiblich sein möchte. Also ist eine Transfigur und in dem Spiel geht es eben darum, dass diese Sanktion verhängt wird. Und das ist ein Diskurs, den man gut auf die allgemeine Gesellschaft übertragen kann, denn auch das Thema Zweigeschlechtlichkeit und die Zweigeschlechtlichkeit bei den Toiletten ist ja immer wieder ein Thema für Transpersonen. Denn auf der einen Seite ist die Toilette bei dem Geschlecht, für das Geschlecht, als dass man gelesen wird, nicht das Richtige. Man würde lieber auf die andere gehen. Aber auf der anderen wird man dann auch schief angeguckt. Also es ist ein Diskurs, der sich in diesem Spiel auch spiegelt. Das fand ich total bemerkenswert, aber auf eine ganz negative Art und Weise, dass es auch in so einem Spiel aufgegriffen wird. Und das ist natürlich sehr schade, vor allem für die Betroffenen, die sich da entscheiden müssen, weil nur diese beiden Optionen bleiben. Und dass es in dem Spiel so verwertet wird und auch in so einem negativen Kontext gesetzt wird, das ist erschreckend. Und das zeigt aber auch gleichzeitig, also was in den Köpfen der Menschen ist, spiegelt sich natürlich auch in den Spielen oder generell in Kulturprodukten wieder. Und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür.
Genau, und da würde ich jetzt gern mal einmal so ein bisschen rauszoomen, weil Sie sich ja nicht nur mit den Spielen an sich auseinandergesetzt haben, sondern auch damit, wer eigentlich spielt und wer überhaupt diese Spiele produziert. Weil das ja auch immer eine sehr relevante Frage ist, naja, wer denkt sich das denn aus, dass am Ende krasse Sanktionen drohen, wenn man seine Figur auf die sogenannte falsche Toilette schickt. Da wäre es super, wenn Sie mal kurz darauf eingehen könnten, wer eigentlich wie viel spielt. Weil ich glaube, da konnten Sie mit Ihrer Arbeit auch so ein bisschen Vorurteilen entgegentreten, dass nämlich irgendwie Männer sehr viel mehr spielen würden als Frauen. Aber ich will jetzt nicht weiter alles vorwegnehmen.
Ja, das war nämlich auch für mich sehr überraschend zu sehen, dass der Anteil von spielenden weiblichen und männlichen Geschlechts ausgeglichen ist, nahezu ausgeglichen. Da sind wirklich nur ein paar Prozent, die sich da unterscheiden. Und das auch nicht erst seit diesem oder letztem Jahr, sondern wirklich schon seit einigen Jahren. Ich glaube, meine Statistik nannte Zahlen von ab 2013. Also die Zahlen sind jetzt auch nicht großartig unterschiedlich. Also es gab keinen immensen Anstieg oder Abfall in den letzten 5 bis 10 Jahren.
Gibt es denn so starke Unterschiede bei den Formen von Spielen, also bei Ego-Shootern, gibt es da denn geschlechtliche Differenzierungen, die sich abzeichnen?
Genau, da fängt es nämlich an, sich zu unterscheiden. Da sind die ersten großen Unterschiede bemerkbar. Und zwar spielen Männer immer noch mehr Ego-Shooter als Frauen, wohingegen Frauen eher Spiele spielen, die auf soziale Interaktion ausgewiesen sind, also Social Games oder Rollenspiele. Allerdings ist auch der Anteil von Frauen bei den Ego-Shootern gestiegen. Und da muss man sagen, da nehmen Frauen ungefähr die Hälfte von dem ein, was Männer darstellen. Also da diese geschlechtliche Aufteilung, die man vermuten würde, dass nur Männer Ego-Shooter spielen, die stimmt gar nicht mehr so sehr. Aber dennoch, in der Tendenz sind es immer noch mehr Männer.
Und wie sieht es bei der Spielebranche an sich aus? Wer arbeitet da? Wer programmiert die Spiele?
Das sind in der Regel auch Männer. Zu einem Großteil, vor allem in der Programmierung, im Spieldesign, sitzen Männer. Da gibt es zwar minimale Anstiege an Frauenanteil, aber dennoch sitzen da die Männer und haben da viel Entscheidungsgewalt. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Spielebranche sich sehr bemüht, den Anteil von Frauen zu erhöhen. Also da werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Frauen anzuwerben. Und im Endeffekt, und das ist ja auch etwas, was meine Arbeit dann am Ende zeigen konnte, ist, so wie die Spiele designt sind, werden sie auch von den Frauen wahrgenommen. Und wenn Frauen in den Spielen repräsentiert sind, und zwar positiv repräsentiert sind, dann motiviert es auch mehr, sich vielleicht in die Spielebranche zu begeben und zu sagen, ich möchte auch sowas erstellen, ich möchte da auch mit dran mitwirken.
Die sprechen an einer Stelle von einem zyklischen System, also dass es ja negative Geschlechterrepräsentationen und Vorurteile, also dass das abgebildet wird und damit wird es wieder potenziert und weiter bestärkt. Und da würden Sie jetzt sagen, wenn grundsätzlich das Feld der Personen, die diese Spiele designen und mitgestalten, einfach breiter werden würde, dann würde vielleicht dieses zyklische System unterbrochen werden, wenn ich Sie da richtig verstehe?
Ja, genau. Das nennt sich Virtuous Cycle. Und zwar geht es davon aus, dass wenn die Spiele so konzipiert sind, dass sie positive Bilder von Frauen zeichnen, das wiederum bedeuten würde, dass auch Frauen sagen, okay, ich möchte dieses Spiel spielen, ich möchte an dem Spiel mitwirken, ich möchte in die Branche gehen. Und dadurch hätte man dann mehr Frauen in der Branche, die wiederum ausgefeiltere Charakterkonstrukte für Frauenfiguren erstellen oder mitproduzieren. Das meint eigentlich, dass diese zyklische Verkettung, im Prinzip ist es eine Art positiver Kreis.
Dann würde ich jetzt nochmal als vielleicht so ein bisschen auch inhaltliche Frage darauf stoßen wollen, wie Sie das eigentlich einschätzen, ob die Gaming-Szene in Anführungsstrichen eigentlich ein Abbild der realen Welt ist. Also ich weiß, diese Differenzierung von virtueller und realer Welt ist manchmal auch ein bisschen schwierig, aber wird eigentlich da das manifestiert in der Gaming-Szene, was eigentlich in der sogenannten realen Welt vorhanden ist? Wie würden Sie das einschätzen?
Ich denke schon. Ich denke, dass mediale Produkte und generell alle Produkte einer Gesellschaft, alle Medien, den aktuellen Zeitgeist dieser Gesellschaft auch abbilden. Und das kann man dann auch auf digitale Spiele beziehen. Und das ist am Beispiel Lara Croft ganz schön zu sehen, dass sich die Proportionen dieser Figur eben so geändert haben. Und dass heute würde so eine Figur wie Lara Croft aus den 90ern nicht mehr funktionieren. Da wäre der Aufschrei wahrscheinlich recht groß. Da wäre die Kritik recht groß. Und das zeigt mir eigentlich, dass da schon ein Umdenken stattgefunden hat. Es ist ja auch aus kapitalistischen Gründen alleine schon sinnvoll, nicht ein ganzes Geschlecht auszuschließen. Von daher würde ich sagen, hat der Markt sich da auch, oder das Angebot hat sich da dem Geschlecht oder den geschlechtlichen Anforderungen angepasst. Natürlich immer noch mit Einschränkungen, weil es immer noch sehr viele Klischees gibt. Aber es gibt ja auch viele Spiele, die speziell jetzt auch auf Frauen aufgelegt sind, dass man auch wieder kritisch sehen kann, wie die ganzen Pink-Games, Barbie-Spiele und My Little Pony-Spiele. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass die Medien auch auf die Anforderungen der Gesellschaft eingehen. Das müssen sie ja irgendwo auch, denn sie wollen ja was verkaufen. Also in diesem Fall will ja die Spielebranche etwas an Konsumenten, die Konsumentinnen herantragen und ist dementsprechend ja auch darauf ausgelegt oder erpicht, das so zu gestalten, dass es diesen RezipientInnen eben auch gefällt.
Ja, das hört sich sehr optimistisch an. Da würde ich noch einmal kurz einhaken, weil Sie ja selbst ganz kurz, glaube ich, auch einmal in Ihrer Masterarbeit auf diesen Gamergate eingehen. Trotzdem haben wir aber auch Menschen, die in diesem Bereich sehr aktiv sind, einfach wirklich nach wie vor sehr viel mit Sexismus und so weiter zu kämpfen. Also auf der einen Seite könnte man vielleicht als so Fazit irgendwie ja mitnehmen, dass sich deutlich was verändert und gleichzeitig trotzdem auch schon immer noch die weibliche Heldin in so Videogames halt trotzdem immer noch oft ein Affront darstellt. Also ich glaube, Sie hatten auch selbst mal gesagt in Ihrer Masterarbeit, dass doch die allermeisten Hauptfiguren, die man dann spielen kann, ja doch noch männlich sind oder auf jeden Fall es sehr wenige gibt, die ausschließlich weiblich sind, wenn ich mich da richtig erinnere.
Ja, also es gibt eine Datenbank, die verschiedenste Spiele sammelt und fasst und da wird auch danach kategorisiert, ob es männliche und weibliche Protagonisten gibt und wie viel Handlungspotenzial diese jeweils auch haben. Und da ist schon zu verzeichnen, dass der Großteil von Protagonisten immer noch männlich ist.
Dann würde ich jetzt nochmal als vorläufiges Fazit sehen, dass es noch viel zu tun gibt, aber trotzdem sich halt da Dinge noch weiterentwickeln und gerade auch Frauen jetzt doch mehr und mehr in diese Branche vordringen. Gut, dann würde ich jetzt gern ein bisschen zu allgemeineren Fragen kommen und was vielleicht auch gerade Menschen betrifft, die noch vor ihrer Masterarbeit stehen und sich fragen, wie schreibe ich so etwas eigentlich? Und da hilft es ja manchmal, sich einfach den Prozess von anderen anzuschauen. Da würde ich Sie jetzt konkret mal fragen, wie Sie eigentlich auf das Thema gestoßen sind. Weil vorher sagten sie ja, sie haben zwar früher selbst auch gespielt, sind jetzt aber nicht total aktiv in der Gaming-Szene. Was hat sie denn jetzt so an dem Thema so gegriffen? Also was fanden sie eigentlich so gut daran, dass sie gesagt haben, okay, damit befasse ich mich jetzt x Monate?
Ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn man wissenschaftlich verfasst oder schreibt und forscht, dass man sich dann ein Thema sucht, das vielleicht noch nicht so oft erforscht wurde, beziehungsweise mit dem man einfach noch nicht so viel Kontakt hatte, weil man dann mit so einem frischen Blick einfach ans Forschungsfeld herantritt. Und das war bei mir auf jeden Fall bei dem Thema der Fall. Ich hatte wenig Berührungspunkte mit dem Thema, also bis auf, dass ich wirklich selber manchmal Kleinspiele spiele und Sims spiele. Das war es dann aber auch. Und ich hatte mich in meiner Forschungsarbeit auch schon mit dem Thema Männlichkeit und Fußball auseinandergesetzt und fand es ganz spannend, weil ich da ja auch als Laien auf ein eher männlich dominiertes Feld geschaut habe. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich überlegt habe, was ist denn noch eigentlich ein männliches Feld oder als männlich verstandenes Feld? Und bin dann in meiner Recherche auf das Thema Gender und Games gestoßen.
Okay, und wenn Sie das jetzt einmal so zusammenfassen würden, was war so immer die Forschungsfrage? Gut, man formuliert am Anfang in seiner Arbeit und in Ihrer Arbeit haben Sie dann eine Forschungsfrage präzise quasi notiert. Aber was war so die Frage, die immer so mit dabei war, mit so der rote Faden war, währenddessen Sie das Ganze so für sich erarbeitet haben? Was war immer das, was Sie eigentlich so wirklich daran interessiert hat?
Der Stellenwert von Geschlechterrepräsentation, also von allem, was mit Geschlecht korreliert, also Stereotype zum Beispiel und Diskriminierung in diesem ganzen Feld, also auch in dieser Dreiteilung NutzerInnen, Branche und Spiele.
Was mich jetzt noch interessieren würde, würde wirklich die Herangehensweise, wie war so Ihr methodisches Vorgehen? Hatten Sie zum Beispiel einen Zeitplan? Also haben Sie genau sich überlegt, wann Sie was machen?
Methodisches Vorgehen, also ich bin generell nicht so der Typ Zeitplan, weil ich mir selber schon den Stress mache, dass ich gar keinen Zeitplan brauche. Aber zum methodischen Vorgehen würde ich sagen, dass ich erstmal angefangen habe, alles aufzuschreiben, was mir zu dem Thema einfällt. Also dann wirklich eine freie Assoziation erstmal zu machen, alles zu notieren, Fragen, die einem durch den Kopf schwirren, aufzuschreiben, dann zu gucken, was davon interessiert mich wirklich tiefergehend, dann kann man vielleicht schon mal ein bisschen was rausstreichen, was davon ist vielleicht auch mit einer Frage abgedeckt, also so eine Systematisierung dann auch schon zu schaffen und dann zu gucken, was bietet mir denn eigentlich die Sekundärliteratur an, was ist denn eigentlich schon erforscht und wo sind vielleicht auch einfach noch Lücken und dann zu gucken, ob man für die Frage, die man sich da ausgesucht hat, die man sich gestellt hat, auch vernünftige Sekundärquellen vorliegen hat.
Was mich jetzt besonders interessieren würde, wäre, gab es so Schwierigkeiten oder Probleme, die Sie während des Arbeitsprozesses so begleitet haben? Also was ist Ihnen vielleicht auch besonders leicht gefallen, aber was war halt vielleicht auch besonders schwierig? Also das würde mich immer so ein bisschen interessieren. Und wie sind Sie dem begegnet? Wie haben Sie das vielleicht auch einfach bearbeitet? Also es kann jetzt sowohl theoretischer als auch vielleicht pragmatischer Natur sein.
Also als besonders schwierig habe ich empfunden, generell diesen Cut zu machen und zu sagen, das ist jetzt das, was mich wirklich interessiert und weiter gucke ich jetzt erstmal gerade nicht, dass man wirklich den Wald vor lauter Bäumen noch sieht, also dass man den roten Faden nicht verliert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei und dafür ist ja auch diese Einordnung am Anfang mit den Fragen, dass man wirklich alle Fragen, alle Assoziationen aufschreibt, einmal total wichtig, weil dann verliert man seinen Kern nicht. Dass man immer seinen Kern bewahrt, ist wichtig. Und das habe ich als sehr schwierig empfunden, weil in der Literatur natürlich auch andere Dinge vorkommen und behandelt werden, bei denen man dann beim Lesen denkt, ach, das ist ja auch interessant, das könnte ja auch noch wichtig werden, ich weiß ja noch gar nicht, was alles noch kommt. Und dann hat man schnell so ein Wust an Informationen gesammelt und ich habe auch sehr viel mehr gelesen, als ich am Ende überhaupt einbezogen habe. Und das ist schon eine Schwierigkeit gewesen, aber da hat mir, wie gesagt, geholfen, dass ich den roten Faden mir wirklich teilweise, ich habe mir das ausgedruckt und an meine Wand vor meinem Schreibtisch gehängt und habe immer wieder drauf geguckt beim Tippen, damit ich wirklich bei dieser Struktur bleibe. Weil ansonsten neigt man dazu, also ich jedenfalls, viele Dinge mit einzubeziehen, die am Ende vielleicht doch gar nicht so super aussagekräftig sind. Das war auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Und zur inhaltlichen Schwierigkeit habe ich problematisch empfunden, dass der ganze Markt so schnelllebig ist. Das heißt, die Sekundärliteratur, die ich gefunden habe, war teilweise sehr veraltet. Also da kann man dann nichts mehr von 2009 nehmen, was man in anderen Bereichen, in anderen Wissenschaften noch machen könnte. Da ist es dann sofort obsolet. Da gibt es dann viele Spielekonsolen, die später rausgekommen sind, gar nicht, weil also sie sind nicht mit in der Sekundärliteratur mit abgebildet. Das war schwierig. Und daran korreliert auch dass die Problematik, dass viele Studien, die ich gefunden habe, dann auch schon älter waren. Und dass viele Spiele, die danach entstanden sind, dann so nicht mehr in die Studie mit einbezogen werden konnten, einfach weil sie aktueller waren.
Okay, also dann könnte man sagen, dass diesen roten Faden zu behalten auf jeden Fall sehr relevant war, um es immer da wieder auf das eigentliche Thema zu fokussieren. Und auch genau. Dann, dass halt die, gerade bei Ihnen, das natürlich wirklich wahrscheinlich mit jedem Spiele-Release ja quasi tagesaktuell wieder sich verändern könnte, was Sie eigentlich gerade so in den Fokus nehmen. Gut, das ist wahrscheinlich gerade bei Ihnen wirklich ein ja, themenspezifisches Problem. Dann würde ich jetzt mal, um nochmal so ein bisschen zusammenfassend auf die Ergebnisse rüber zu schwenken, was hat Sie denn irgendwie in Ihrer Recherche überrascht? Was waren denn so Sachen, wo Sie sagten, Sie hatten sich am Anfang hingesetzt und alle Assoziationen aufgeschrieben und hatten ja dementsprechend natürlich ein bisschen Vorwissen, auch wenn Sie jetzt selbst nicht so sehr in der Gaming-Szene sind, aber man hat ja gewisse Assoziationen. Und während des Arbeitsprozesses, was hat Sie denn da besonders überrascht, welche Informationen?
Mich hat doch schockiert, dass es noch so sexistisch ist und dass es auch in der Spielebranche selber, dass da der Frauenanteil so gering ist. Ich habe natürlich schon damit gerechnet, dass es kein ausgeglichenes 50-50-Ding ist. Und trotzdem fand ich es erschreckend. Und was mich auch überrascht hat, war aber gleichzeitig, dass der Anteil der Spielenden, was das Geschlecht anging, also weiblich und männlich, ausgeglichen war, fast ausgeglichen. Das hätte ich auch wirklich nicht gedacht. Und da habe ich dann auch mehrere Quellen gesucht, die mir dann alle dasselbe gesagt haben, weil ich es gar nicht richtig glauben konnte. Also muss man dann auch selbst ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht von seinen eigenen Vorannahmen täuschen lässt und die dann aus Versehen mit auf die Forschung projiziert. Das ist mir beim Schreiben nämlich auf jeden Fall einmal mindestens passiert. Genau, da muss man dann wirklich einen Blick für behalten. Und das hat mich echt überrascht, aber positiv überrascht.
Und was könnten Sie sagen, was ist so jetzt, wenn man es in so kurzen Worten sagen kann, das wichtigste Ergebnis Ihrer Meinung nach aus Ihrer Arbeit für die Geschlechterforschung? Also auch auf die Gefahr hin, dass wir uns jetzt hier so ein bisschen wiederholen, aber wenn Sie es nochmal wirklich insgesamt auf die Geschlechterforschung beziehen, wo sehen Sie den Hauptpunkt, was vielleicht das wichtigste Ergebnis Ihrer Arbeit darstellt?
Ich würde sagen, dass etwas sehr Wichtiges an meiner Arbeit war, dass ich herausstellen konnte, wie wichtig Repräsentation ist. Das ist ja eben auch mit dem Prinzip des Virtuous Cycle abgeglichen, beziehungsweise der Virtuous Cycle steht ja dafür, dass Repräsentation langfristig dafür sorgt, dass die Partizipation von Frauen in den Spielen und in der Branche größer wird. Und Repräsentation ist dementsprechend auch ein Schlagwort aus meiner Arbeit, weil es zeigt, dass Menschen, die sich in Medien nicht selber sehen, Menschen, die einer bestimmten Kategorie angehören und die sehen sich in den Medien nicht repräsentiert, die fühlen sich generell als weniger Teil der Gesellschaft. Und das fand ich eine ganz erschreckende und aber auch eine sehr wertvolle Aussage generell für alles, was mit Medien zu tun hat.
Dann würde ich Ihnen jetzt trotzdem noch mal eine Frage stellen, so aus der Retrospektive. Gerade für andere Hörende, die das hier gerade irgendwie verfolgen, was würden Sie denn vielleicht anders machen, wenn Sie jetzt die Arbeit vielleicht nochmal schreiben würden? Was würden Sie auch anderen raten, was Sie vielleicht anders machen sollten? Ich meine jetzt weniger inhaltlicher Natur, weil Dinge interessieren einen wahrscheinlich ja immer noch weiter und dann denkt man sich hinterher, oh, ich hätte jetzt lieber vielleicht doch das und das mehr verfolgt, sondern eher so methodisch, was sind Fehler, die vielleicht andere vermeiden können?
Ich glaube, in der Retrospektive würde ich meinen Fokus mehr auf die Spiele selber legen. Denn das grenzt ein bisschen an das an, was ich zum roten Faden gesagt habe. Sobald man seinen roten Faden verliert, fängt man an, doch irgendwie in eine andere Richtung zu gucken und dann fehlt einem die Struktur. Und da bin ich ziemlich gut drin und dementsprechend habe ich vielleicht Dinge mit reingenommen, die ich heute so nicht mehr mit reinnehmen würde oder vielleicht in einer verkürzten Art. Genau, ich würde auf jeden Fall den Fokus mehr auf die Spiele legen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es auch das, was am spannendsten ist und das am meisten Aussagekraft auch hat.
Okay, also indem man sich ziemlich genau anschaut, was ist genau mein Bereich, den ich eigentlich verfolgen möchte und den vielleicht auch eher kleiner abstecken als größer, weil sonst die Gefahr sehr groß ist, dass man sich irgendwie verzettelt. Okay, dann würde ich jetzt einmal nochmal überschwenken zum Studium, also zum Studium der Geschlechterforschung an der Universität Paderborn. Und würde Sie einfach gerne mal fragen, was Sie eigentlich besonders so positiv fanden, was Sie dafür vielleicht auch für die Zukunft für sich mitnehmen, ja, und wie Sie so das Studium selbst empfunden haben.
Also als besonders positiv habe ich eigentlich die Offenheit der Seminare empfunden, dass man immer auch mit einbringen konnte, wenn man eine Idee hatte über ein Thema, über das man sprechen wollte, dann wurde ein Diskurs geöffnet und es wurde im Plenum darüber gesprochen. Also es war wirklich sehr kreativ und flexibel gestaltet. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass die Dinge, die ich sage, nicht ernst genommen werden. Es war immer so, dass eine generelle Offenheit dafür da war, Meinung zu akzeptieren. Auch wenn sie vielleicht jetzt nicht so den Gender Studies entsprechen. Also es war auch manchmal ein bisschen hitzig dann in den Seminaren, weil es dann manchmal eben auch sehr unterschiedliche Meinungen gab. Das fand ich aber auch sehr schön, denn darum geht es ja auch eigentlich in einem Diskurs. Das fand ich habe ich als besonders toll wahrgenommen. Und generell einfach diese Alltagsbezogenheit, die im Studium einfach inhärent ist. Also dieses Thema Geschlecht zieht sich ja durch jeden Alltag von jeder einzelnen Person. Und dadurch wird auch der Blick geöffnet für das Thema Geschlecht im eigenen Alltag, im eigenen Erleben. Und dieses Erleben aus dem Alltag, das kann man dann wieder mit in die Seminare hineingeben, indem man sagt, ja, mir ist letztens das und das passiert und ich habe mich da diskriminiert gefühlt. Woran könnte es liegen? Könnte es an meiner Weiblichkeit liegen? Oder wenn man über Sexismus spricht, dann hat man ja auch einen Diskurs, der sowieso gerade in der Allgemeinheit total groß ist. Und das kann immer auch in so ein Seminar mit aufgenommen werden. Und das wurde es auch. Und dadurch hat man nicht nur einen persönlichen Zugang, sondern eben auch so einen allgemeinen gesellschaftlichen Zugang. Und das habe ich als sehr positiv empfunden.
Okay. Und dann würde mich natürlich jetzt auch, also weil Sie ja jetzt mit Ihrem Studium halt fertig sind, sehr interessieren, wie es denn jetzt für Sie weitergeht. Also gibt es schon die Perspektive, wie es beruflich weitergeht? Geht es vielleicht akademisch weiter? Befassen Sie sich weiter mit Geschlechterthemen?
Also ich schließe eine Promotion jetzt nicht aus, bin aber derzeit erstmal Angestellte im öffentlichen Dienst und arbeite dafür die Gleichstellungsstelle und binde da quasi auch das geschlechtliche Wissen, das ich durch Studium bekomme, aber auch ganz gut in meine Arbeit mit ein, aber ja.
Okay, dann würde mich trotzdem jetzt aus meiner Neugierde heraus einmal interessieren, was machen Sie denn da genau in der Gleichstellung?
Ja, also grundsätzlich in der Gleichstellung ist meine Aufgabe, jetzt speziell die geschlechtergerechte Sprache ein bisschen voranzubringen. Also bin dann Ansprechperson in der Stadtverwaltung für geschlechtergerechte Sprache. Dann kommen dann Anfragen rein, weil das ja alles noch ein recht neues Thema ist mit dem Genderstern. Werde ich oft zu Rate gezogen, wie man Dinge am besten formulieren kann. Das mache ich auf jeden Fall. Dann habe ich einen eigenen Arbeitsbereich, der sich dafür einsetzt, dass Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, Hilfe angeboten wird. Also es wird Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, Hilfe angeboten in diesem Arbeitsbereich. Das ist das Projekt Anonyme Spurensicherung nach sexueller Gewalt. Dann generell gleichstellungsrelevante Dinge, wie wenn Vorstellungsgespräche sind, dann sitzt immer eine von meinen Kolleginnen oder ich mit in den Vorstellungsgesprächen dabei und wir schauen, dass keine diskriminierenden Fragen gestellt werden. Ja, und wir machen auch viele Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen rund um das Thema Feminismus, Gender, Gleichstellung, alles Mögliche. Das organisiere ich dann auch mit. Also es ist recht vielseitig und auch sehr spannend.
Okay, dann haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch einen kleinen Einblick darin bekommen, wo man denn beruflich landen kann, wenn man Geschlechterstudien an der Universität Paderborn studiert. Und dann bedanke ich mich jetzt recht herzlich bei Ihnen, Frau Albring, dass Sie heute bei uns waren und uns Einblick gegeben haben in Ihre Masterarbeit. Also Sie haben uns ja auch damit gezeigt, wie vielfältig eigentlich die Themen in der Geschlechterforschung sein können.
Ja, vielen Dank. Hat mich auch gefreut. Es war sehr angenehm.
Okay, dann sage auch ich jetzt Tschüss und verabschiede mich von Ihnen, Frau Albring, und auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern und sage einfach mal bis zum nächsten Mal.